katholisches Sonntagsblatt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Sonntagsblattausgabe des Monats Dezember 2022. Heute lesen für Sie Irmgard Reichel, Maria Schwingshackl, Helmut Pingera und mein Name ist Bettina Schmidt. Zu den Inhalten. Themen der Woche, Meinung, verschiedene Berichte aus Südtirol, die Welt und wir, Kirche in der Welt, Quergedacht und das Wort zum Sonntag.
Themen der Woche.
Rom schafft keine Heiligen. Im 8. Jahrhundert wurde das Fest aller Heiligen für die ganze Kirche eingeführt. Wie ist aber die Verehrung der Heiligen entstanden? Und seit wann werden vorbildliche Menschen heilig oder selig gesprochen? Nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift ist Gott allein der Heilige. Aber auch die Christen werden im Neuen Testament als Heilige bezeichnet, weil sie durch die Taufe in die Liebesgemeinschaft des dreifaltigen Gottes hineingekommen sind. Später benützte man diesen Ehrennamen für jene Christen, die durch lebendigen Glauben vorbildlich gelebt hatten. Zuerst wurden Märtyrer als Heilige verehrt. Das erste schriftliche Zeugnis für die Märtyrerverehrung bezieht sich auf den Märtyrertod des heiligen Polycarp, des Bischof von Smyrna, um 158 nach Christus. Die Verehrung von Blutzeugen nahm dann nach dem Toleranzedikt von 313 einen großen Aufschwung. Wo die Märtyrer bestattet waren, entstanden Wallfahrtsorte. Der Todestag wurde als Dies Natalis, Geburtstag, besonders gefeiert. Seit der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts wurde der Märtyrerbegriff dahingehend ausgeweitet, dass man auch durch heroische Tugendübung die Verdienste des Martyriums erlangen kann, wie Basilius der Große, der zwischen 330 und 379 gelebt hat, bemerkt. Der erste Nicht-Märtyrer, der in der abendländischen Kirche als Heiliger verehrt wurde, ist Martin von Tours, 316 bis 397. Die Verehrung vorbildlicher Christen ging ursprünglich vom Volk aus. Man besuchte sein Grab und erzählte aus seinem Leben und betete zu ihm. Der Bischof ließ dieses Leben untersuchen und schließlich approbierte der Papst oft die Verehrung. So wurde der selige Hartmann von Brixen, gestorben 1164, gleich nach seinem Tode als Heiliger verehrt. Rom bestätigte den Kult, aber erst 1784 offiziell. Das gleiche gilt von der heiligen Dienstmagd Notburga, gestorben um 1313. Heiligsprechungen standen jahrhundertelang den Bischöfen zu. Diese ließen von glaubwürdigen Zeugen Berichte über das Leben der Verstorbenen erstellen und die eigentliche Heiligsprechung bestand ursprünglich in der Erhebung der Gebeine und in der Bestattung in einer geweihten Kirche. So gelangte der heilige Florinus von Matsch um 800 zur Ehre der Altäre. Ulrich, der Bischof von Augsburg, 890 bis 973, wurde als erster in einem offiziellen Verfahren vom Papst heilig gesprochen. Papst Gregor der IX., 1227 bis 1241, erließ genaue Bestimmungen für eine Heiligsprechung. Nur der Papst ist dafür zuständig. Als Voraussetzung für die Heiligsprechung nannte er nicht nur ein herausragendes Leben, sondern auch Wunder, die auf die Fürbitte des Dieners Gottes geschehen. Rom schafft keine Heiligen, sondern untersucht Ansuchen um die Anerkennung der Verehrung einer Person, die im Rufe der Heiligkeit gestorben ist. Ihr Leben und Wirken muss sorgfältig geprüft werden. Zuerst geschieht das in der Heimatdiözese, dann in Rom bei der Kongregation für Selig- und Heiligsprechungen. Festgestellt werden dabei die Tugendhaftigkeit der betreffenden Person und die Verehrung durch die Bevölkerung. Auch braucht es ein eindeutiges Wunder, das auf die Anrufung dieser Person geschehen ist. Selige im Wartestand. Für Südtirol sind vier Persönlichkeiten im Wartestand auf eine Seligsprechung. Die Gründerin der Tertiarschwestern Maria Weber, der Deutschordenspriester Peter Paul Riegler, die Mystikerin Maria von Mörl und Pfarrer Heinrich Wiedesoth. Für alle vier ist das diözesane Erhebungsverfahren abgeschlossen und von der römischen Kongregation für gültig erklärt worden. Nun laufen die Verfahren in Rom. Für Pfarrer Heinrich Wiedesoth wurde das diözesane Verfahren im Sommer 2022 auch für gültig erklärt.
Verlorenes Paradies. Der liebe Gott ein Folterknecht, eine unliebsame Kindheitserinnerung von Ilse Klotz-Bauer. In diesen Tagen des Totengedenkens rund um aller Heiligen und aller Seelen war ich wieder einmal in meinem Heimatdorf, in jenem Kirchlein, das ich mittlerweile so gerne aufsuche. Das war aber nicht immer so. In meiner frühen Kindheit war die Michaelskirche in Eppern verschlossen gewesen. Die Gottesdienste wurden in der viel geräumigeren Kapuzinerkirche abgehalten. Aber bei einem Sonntagsspaziergang mit den Eltern lud die überraschend offene Kirchentür zum Eintreten ein. Gegenüber dem Eingang, nicht zu übersehen, hing jenes Holzbildnis, das meine kindliche Welt plötzlich tief erschütterte. Ich konnte es mit meinen eigenen Augen sehen. Mitten im Flammenmeer des Fegefeuers befand sich auch ein Kind. Ich schlug die Hände vors Gesicht und begann zu weinen. Meine Eltern konnten meine heftigen Gefühlsausbrüche nicht ganz nachvollziehen. Für mich hat unvorbereitet ein gleichsam unsichtbares Schwert den Vorhang, der den Blick in die wirkliche Wirklichkeit bisher offenbar verschleiert hatte, zerrissen. Auf der Holztafel flehten auch die Erwachsenen händeringend um Erlösung aus dem züngelnden Flammenmeer. Und wenn das Bild in der Kirche hing, dann musste das Dargestellte ja stimmen. Jetzt begann ich auch zu ahnen, warum wir täglich mit der Mutter nach dem abendlichen Schutzengelgebet mit dem Herrn gib allen armen Seelen im Fegfeuer die ewige Ruhe, auch dieser noch Unerlösten am Ort ihrer Qualen gedachten. Die Verstorbenen würden noch nicht gleich bei Gott im Himmel sein, deshalb musste man für sie beten. Das hatte auch das Gemüt eines Kindergartenkindes irgendwie verstanden. Aber diese schreckliche Pein, der man nicht entrinnen konnte, irgendwann würde auch ich unausweichlich in diesem Flammenmeer landen, denn es war wohl unmöglich, keine lässlichen Sünden zu begesehen. Der Mutter zurückzuschnabeln, ein Gebet vergessen, eine kleine Sünde, auch diese kindlichen Verfehlungen waren sicher schon im göttlichen Sündenregister vermerkt. Seit meinen frühen Kindheitstagen wurde ich regelmäßig zum Besuch des Grabes des einen Großvaters, der schon Jahrzehnte vor meiner Geburt verstorben war, mitgenommen. Seit meiner Vertreibung aus dem Paradies hatte ich eine neue Aufgabe gefunden, den unbekannten Großvater aus dem Fegefeuer freizubeten. Ein Erwachsener würde sicher viele Sünden zusammenbekommen und vielleicht 100 Jahre im Fegefeuer leiden müssen. Am Allerseelentag und an den Folgentagen konnte man Ablässe auch für die armen Seelen gewinnen. Und so netzte ich dafür im Volksschulalter immer die bis zum 4. November schulfreien Tage. Ich erinnere mich, dass man zwischen den Ablässen immer kurz die Kirche verlassen musste. Seit Jahren werden die Verstorbenen des Dorfes in den Tagen vor der Beerdigung in der Michaelskirche aufgebahrt. Gern komme ich in diesen stillen Kirchenraum. Das Fegefeuerrelief hängt immer noch am selben Platz. Inzwischen erfüllt mich jedoch ein Gefühl tiefen Friedens, wenn ich an die Verstorbenen denke. Es ist wohl ein Geschenk des Himmels, dass sich mein Gottesbild gewandelt hat.
33. Sonntag im Jahreskreis. Jesus sagt seinen Gläubigen schreckliche Ereignisse voraus. Wende zur Spiritualität ist angesagt. Der Tempel von Jerusalem war der Stolz Israels. Für jüdische Ohren war es deshalb ein Schock, als Jesus die Zerstörung des Tempels prophezeite. Hat diese Prophetie auch etwas mit der Zukunft der Kirche zu tun? Der Evangelist Lukas schrieb sein Evangelium um das Jahr 80. Die Art und Weise, wie er über die Zerstörung des Tempels berichtet, deutet darauf hin, dass es sich bereits um ein Ereignis der Vergangenheit handelt. Im Jahre 70 zerstörten die Römer unter der Führung von Titus Jerusalem und den Tempel. Sie bestraften damit einen Aufstand der Juden. Nur die westliche Stadtmauer sollten die Soldaten der 10. Legion stehen lassen. Schon 55 Jahre später, nach einem abermaligen Aufstand, machte Kaiser Hadrian noch kürzeren Prozess. Es entstand eine neue Stadt namens Aelia Capitolina. Juden war der Zutritt bei Todesstrafe verboten. Für Jesus war der Tempel das Symbol für einen Kult, der nur noch Routinebetrieb war. Für ihn ging es einzig darum, dass Gott wieder in der Mitte seines Volkes wohnen kann. Und so fing Jesus an, einen neuen Tempel zu bauen. Die Gemeinde, die sich im Glauben an Gott versammelt. Die Zerstörung des Tempels ist für Jesus ein Vorzeichen für schreckliche Ereignisse, die seiner Wiederkunft vorausgehen werden. Lukas bezieht sich auf die Situation der Christen seiner Zeit. Nach Jesu Worten bleibt der von ihm gestifteten Gemeinde nichts erspart. Falsche Propheten, Kriege und Revolutionen, Erdbeben, Hungersnöte und Seuchen, Verfolgung und Vertreibung. Weil Israel seiner Berufung nicht mehr gerecht wurde, auserwähltes Volk und Licht der Welt zu sein, fing Jesus an, ein neues Volk zu bilden. Er sammelte die Apostel um sich und schulte sie. Sie sollen der Sauerteig für die Welt sein. Darum schärfte er ihnen immer wieder ein: Bei euch soll es nicht so sein wie bei den Mächtigen, den Reichen und Satten. Die ganze Bergpredigt galt vor allem jenen, die Keimzelle des neuen Volkes Gottes sein sollten. Und so fing Jesus an, einen neuen Tempel zu bauen. Eigentlich sind das wir alle. So schreibt Paulus an die Korinther: Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel Gottes seid und dass der Heilige Geist in euch wohnt? Dieser neue Tempel soll das sein, was Israel eigentlich hätte sein sollen: auserwähltes Volk Gottes. Gilt aber die düstere Prophezeiung für das Ende des Jerusalemer Tempels irgendwie auch für die Zukunft unserer Kirche? Die Kirche ist die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Das bedeutet, das griechische Wort Ekklesia. Kirche kann deshalb nur Kirche sein, wenn sie eine Alternative zur Gesellschaft ist, wenn sie nicht von dieser Welt ist, aber für und in dieser Welt. Deshalb darf es zum Beispiel nicht bloß darum gehen, eine Kirche im Dorf oder in der Stadt zu haben, solange es immer weniger Kirchenbesucher gibt. Aber das ist nur die eine, die negative Seite. Vor allem denken wir an das Wort Jesu: Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Mit diesem Satz endet das Matthäusevangelium. Es sind sozusagen letzte Worte des Auferstandenen. Wir dürfen dieses Wort trotz aller Krisen ernst nehmen. Laut Thomas Halik, Professor an der Karls-Universität Prag, ist die Wende zur Spiritualität die größte Herausforderung für die Kirche von heute. Nicht verstanden im Sinne von Esoterik oder Okkultismus, sondern als lebendige und tragende Beziehung zu Jesus Christus, unserem Erlöser. Deshalb bezeichnet Halik die Enzyklika von Papst Franziskus Fratelli Tutti als das wichtigste Dokument unserer Zeit. Niemand stehe außerhalb der Liebe Christi. Jede Gruppe, jede Familie, Jede Ehe von Christen kann zum Tempel werden, zu einem Ort, an dem Gott mitten in der Welt wohnt.
Jesu Macht in der Ohnmacht. Am Kreuz leuchtet die wahre Größe Jesu auf. Seine Liebe zu den Sündern, sein Verzeihen, aber auch seine Verbundenheit mit dem Vater. In seiner Ohnmacht erkennen wir, wie Gott ist, die Liebe. Zweimal ist in der Heiligen Schrift die Rede von Christus, dem König. Nach seiner Geburt kamen die Sterndeuter aus dem Osten und fragten: Wo ist der neugeborene König der Juden? Den Titel König trägt Jesus auch am Kreuz. Auf einer Tafel stand zu lesen: Das ist der König der Juden. In beiden Fällen klingt es wie ein Spott, Jesus als König zu bezeichnen. Bei seiner Geburt in einem Stall als Kind armer Eltern, noch abwegiger Jesus als den Gekreuzigten. Dieser Mensch soll ein König sein, denken die Menschen zu Füßen des Kreuzes. Anderen hat er geholfen, nun soll er sich selber helfen, wenn er der erwählte Messias Gottes ist, spotteten die führenden Männer des Volkes Israel. Für sie unverständlich. Wie hat er doch sie alle beunruhigt? Hat er doch Kranke geheilt, Frauen als gleichberechtigte Gesprächspartner gesehen und ihnen Kinder als Vorbilder im Glauben zugemutet? Für die meisten war es nicht zu verstehen, dass einer, der solche Hoffnungen weckte, sich selbst nicht helfen konnte. Enttäuschte Menschen waren es, die Jesus verspotteten. Es fällt aber auf, Lukas unterscheidet bei den Menschen unter dem Kreuz. Nur die Ratsherren und die Soldaten verspotteten Jesu, das Volk schaute bloß zu. Der Bericht des Lukas über Jesu Sterben am Kreuz unterscheidet sich von Matthäus und Markus. Lukas ist vor allem der Evangelist der Barmherzigkeit Jesu. Neben Jesus hängen zwei zum Tod verurteilte Verbrecher. Der eine lästert auch. Der andere erkennt in Jesus den schuldlos verurteilten, verborgenen König und Retter. Er bekennt vor ihm seine Schuld und bittet Jesus: Denk an mich, wenn du in deiner Macht als König kommst. Jesus verspricht ihm darauf das ewige Leben. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Die wichtigsten Stationen im Leben Jesu werden von Lukas mit dem Wort heute verbunden. Das gilt auch für uns. Das Sterben Jesu soll auch heute als heilend und erlösend erfahren werden. Am Kreuz zeigt sich, Jesus ist doch ein König, aber ein König der ganz anderen Art. Ein König der Liebe. Er hat keine irdischen Ämter und Ehrennamen zu vergeben, wohl aber das Wichtigste und Wertvollste, das ewige Leben und sein Verzeihen, seine Verbundenheit mit dem Vater. Lukas hebt in seinem Evangelium auch das Beten Jesu hervor. Den Höhepunkt erreicht dieses Beten am Kreuz und im Leiden Jesu. Das Gebet im Ölberg gibt Jesus die Kraft, den Willen Gottes anzunehmen. Am Kreuz hängend betet Jesus nicht nur für sich, sondern auch für seine Mörder. Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Bis zum letzten Atemzug bezeugt Jesus seine verzeihende Liebe. Jesus ist, wie Paulus in der Lesung schreibt, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Alles hat in ihm Bestand. Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles zu versöhnen. Alles findet in Jesus seine Vollendung. Jesus gewinnt gerade durch seine Ohnmacht eine ganz neue Macht, die Macht der Liebe. Jesu Königtum zeigt sich auch heute, wenn wir uns ohnmächtig fühlen. Wir müssen Leid und Not nicht suchen oder gar verherrlichen. Wir wünschen uns aber geschwisterliche Gemeinden ohne Konkurrenzdenken und ohne Angst vor der Meinung anderer. Als Getaufte können auch wir am Königtum Jesu teilnehmen. Durch unser Verzeihen, durch unsere Aufmerksamkeit für die Schwachen und Armen, auch dann, wenn unser Gebet wenig Erfolg zu haben scheint. Was damals geschah, das wird heute in der Feier der Liturgie oder im Gebet Gegenwart. Wie kein anderer Evangelist leitet Lukas dazu an, ganz im Heute zu leben.
Meinung.
Ilse Klotz-Bauer über unsittliche Sittlichkeit. Im Namen der Rechtgläubigkeit wird weltweit noch immer körperliche und psychische Gewalt an Frauen gerechtfertigt und ausgeübt. Das traurige Ergebnis ist mir noch gut in Erinnerung, als vor 20 Jahren 15 Mädchen sterben mussten, weil sie bei einem Schulbrand in Mekka von der Sittenpolizei daran gehindert worden waren, das brennende Gebäude zu verlassen. Die unsägliche Begründung der Sittenwächter damals: Mädchen dürfen sich nicht ohne männliche Begleitung in der Öffentlichkeit bewegen. Ein trauriges Beispiel dafür, dass die Einhaltung religiöser Gesetze auch über Leichen geht. Seit September hat der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini im Iran eine mittlerweile landesweite Protestwelle ausgelöst, weil die junge Frau angeblich ihr Kopftuch nicht richtig getragen hatte, wurde sie von der Sittenpolizei festgenommen. Was dann im Polizeigewahrsam geschah und zum Tod der jungen Iranerin geführt hat, lässt die Vermutung zu, dass sie getötet wurde, wohl auch im Namen der Rechtgläubigkeit. Und obwohl Proteste im Gottesstaat gegen die herrschenden Mullahs mit empfindlichen Strafen geahndet werden, demonstrieren seither in vielen Städten junge Frauen mutig für ihre Rechte und fordern ein Gesetz gegen männliche Gewalt. Nachdem die Taliban nach ihrer Machtergreifung in Afghanistan vor einem Jahr beteuert hatten, die bisherigen Rechte der Frauen zu respektieren, zeigte sich die Wirklichkeit in diesem Land bald von einer anderen Seite. Das Recht auf Bildung wurde stark eingeschränkt. Aktuelle Proteste gegen diese frauenverachtende Maßnahme zeugen vom Mut der Demonstrantinnen, sich der männlichen Willkür im Namen der Religion zu widersetzen. Man muss im Buch der Geschichte nicht allzu weit zurückblättern, um auch in unseren Breiten genügend Beispiele für eine heute kaum noch nachzuvollziehende, religiös motivierte Frauenfeindlichkeit zu finden. Wie viele Frauen wurden im Namen der Rechtgläubigkeit aus fadenscheinigen Gründen zum Tode verurteilt und als Hexen verbrannt? Männliche Vertreter des Allerhöchsten auf Erden verteidigten im Namen der Heiligen Inquisition die vermeintlich wahre Lehre, auch zum Preis, dass dabei viele Frauen getötet wurden. Nicht nur im religiösen Bereich wurden Frauen benachteiligt. An der Universität Wien wurde beispielsweise erst 1897 die erste Frau zur Doktorin der Medizin promoviert, nachdem sie das Studium zuvor in Zürich absolviert und in Wien noch eine Reihe von Prüfungen zu bestehen hatte. Die Argumentation der Männer stützte sich auf die Annahme, dass Frauen aufgrund ihrer Natur ein kleines Gehirn hätten und folglich nicht zum Studium geeignet seien. 1900 folgte schließlich der Zugang für Frauen zur philosophischen Fakultät und erst ab 1946 wurden Frauen auch an der katholisch-theologischen Fakultät zum Studium zugelassen. Ich frage mich, welche Beweggründe vor allem in den Religionen immer noch wirksam sind, um Frauen zu bevormunden und sie von einer gleichberechtigten Teilhabe auszuschließen. Ist es eine Mauer aus Minderwertigkeitsgefühlen, Konkurrenzangst und dem ungebrochenen männlichen Willen zur Macht? Und wie lange werden Frauen weltweit noch ihren Unmut in Protesthörner blasen müssen, um diese Mauer zum Einsturz zu bringen?
Hermann Raffainer über aktives und passives Altern. Im September hat der Südtiroler Landtag ein Gesetz zum aktiven Altern genehmigt. Er hat unseren alten Menschen neue Aufmerksamkeit geschenkt. Genügt das? Der Gesetzgeber verspricht, die Verbreitung der Erfahrungen der Senioren zu unterstützen, der Einsamkeit im Alter entgegenzuwirken und ein seniorenfreundliches Umfeld zu schaffen. wenn diese und andere allgemein gehaltenen Ziele des Gesetzes erreicht werden, steigt die Wertschätzung für die alten Menschen. Im Gesetz sind auch konkrete Ziele formuliert. Dazu gehört die Einsetzung des Seniorenbeirats in größeren und des Seniorenvertreters in kleineren Gemeinden. Noch mehr zu erwarten ist von der Einsetzung des Landesseniorenbeirats und des Seniorenanwalts. Der Seniorenanwalt wird viel Arbeit vorfinden, denn die Senioren nehmen zu. Wer vom aktiven Altern spricht, muss das passive Altern mitdenken. Aktiv sein heißt tätig sein, handeln und gestalten. Passiv sein bedeutet erleiden, Hilfsbedürftigkeit und ausgeliefert sein. Niemand altert ohne Einbußen, der eine früher, der andere später. Wer sich für das Altersheim entscheidet, hat seine guten Gründe. Sehr oft ist es die Hilfsbedürftigkeit, oft auch die Wohnungsnot, die eine ältere Person zwingt, um einen Heimplatz anzusuchen. 10-15% der 80-Jährigen leiden an Demenzerkrankungen. Der Lebensweg im hohen Alter wird für viele zum Leidensweg. Südtirol darf sich rühmen, das Netz von ambulanten und stationären Diensten verstärkt zu haben. Die von bald 15 Jahren eingeführte Pflegeversicherung sucht ihresgleichen. 255 Millionen Euro wurden dafür im Jahre 2021 ausgegeben. Die alten Wohnungen, in denen teilweise auch das begleitende und betreute Wohnen angeboten wird, nehmen zu. Und man sucht nach neuen Wohnformen für alte Leute. All dies reicht nicht. Die Fortschritte können die Mängel nicht verbergen und der wachsenden Nachfrage nach Hilfe nicht genügen. Der Personalmangel gilt als das größte Problem in der Altenbetreuung. Es fehlen Krankenpfleger und Sozialbetreuer. Diese Berufe gelten nicht mehr als attraktiv. Und es fehlen Ärzte. 77 Arztstellen wurden kürzlich in unserem Land ausgeschrieben und gleichzeitig liest man, dass 250 Südtiroler Ärzte im Ausland wirken. Ein zweites Problem, das den alten Menschen das Leben erschwert, ist die Armut. Es ist bitter, von Personen, die ein Leben lang gearbeitet haben, im Alter mit der Mindestrente von 524 Euro auskommen sollten. Ein drittes Problem, das viele Beobachter als das größte Problem alter Menschen ansehen, ist die Einsamkeit. Das Alleinsein hängt mit der Krise der Familie, aber auch mit bitteren Lebenserfahrungen zusammen. Pater Anselm Grün schreibt in seinem Werk »Die hohe Kunst des Älterwerdens«. Damit Altwerden gelingt, braucht es die Gemeinschaft. Das Landesgesetz zum aktiven Altern wird der Altersbetreuung neue Impulse geben. Ob es einen Beitrag zur Lösung der großen Probleme in diesem sozialen Bereich leisten kann, wird die Zukunft zeigen. Das passive, das leidvolle Altern muss mit Entschlossenheit und finanzieller Hilfe angegangen werden.
Verschiedene Berichte aus Südtirol.
Brixen. Das Vinzentinum feiert Geburtstag. Zwischen Tradition und Moderne. Am 2. Oktober 1872, also vor 150 Jahren, wurde der Grundstein zum bischöflichen Knabenseminar Vinzentinum gelegt. Grund genug, auf die wechselvolle Geschichte dieser traditionsreichen Bildungseinrichtung zu schauen. Den Namen erhielt das Vinzentinum erst Jahre später, als die Idee des inzwischen verstorbenen Fürstbischofs Vinzenz Gasser mit dieser Einrichtung den eklatanten Priestermangel zu beheben und dem aufkeimenden Liberalismus ein Bollwerk entgegenzusetzen, längst erfolgreich umgesetzt war. Im Lauf der Geschichte hat das Haus viele Veränderungen erlebt. An manch Bewährtem wird nach wie vor festgehalten. So zeigt sich das Vinzentinum heute standfest zwischen Tradition und Moderne. Waren anfangs tatsächlich etwa 2/3 der Absolventen Priester geworden, sind Priesterberufungen mittlerweile eine Seltenheit. Und die Grundidee, gegen etwas zu arbeiten, hat sich zu vielen Plänen für etwas gewandelt. Ursprünglich mit einigem Abstand am nördlichen Stadtrand erbaut, ist das Vinzentinum heute eine kleine Insel, fast schon mitten in der Stadt. Am Gebäude hat sich scheinbar nicht allzu viel verändert. Es zeigt sich noch immer als das von Architekt Josef von Stadel im historischen Stil der Neuromantik errichtetes Haus. Doch die damals bewusst schmucklos gehaltenen Klassenräume sind heute mit modernen technischen Anlagen ausgestattet und ermöglichen zeitgemäßen Unterricht. Entgegen der militärischen Strenge, Disziplin und Ordnung, die der neuromanische Bau zum Ausdruck bringt, sollten Theatersaal und Kirche den Augen der Schüler Schönes und Erbauendes bieten und wurden daher von Edmund von Wörnle bzw. Albrecht Steiner von Felsburg im Stil der Nazarener farbenfroh ausgemalt. Viele der im Historismus entstandenen Kirchenausstattungen sind heute verloren. Entsprechend selten und bedeutsam sind die im Vinzentinum noch in ihrer Gesamtheit erhaltenen Ausmalungen von Kirche und Theatersaal. Trotz dieser Denkmalstellung zeigen sie sich aber noch immer genauso in den Vinzentiner Alltag integriert wie zur Zeit ihrer Errichtung. Die Kirche war und ist Gotteshaus für die ganze Hausgemeinschaft und der Theatersaal wird vielfältig genutzt, hauptsächlich natürlich fürs Theaterspielen, das im Vinzentinum lange Tradition hat. Allerdings nicht ganz so lange wie das Singen, denn der Knabenchor ist genauso alt wie das Vinzentinum selbst und feiert daher in diesem Jahr auch seinen 150. Geburtstag, während das erste Theater erst im Schuljahr 1877-78 aufgeführt wurde und sich somit in ein paar Jahren zum 150. Mal jährt. 1955 geschah die wohl bedeutendste Veränderung im Haus. Mit Schwester Cecilia Fontana trat die erste Lehrerin dem Kollegium bei. Heute sind dagegen 58% des Lehrkörpers im Vinzentinum weiblich und entgegen der ursprünglich ausschließlich geistlichen Lehrerschaft sind es heute vor allem weltliche Lehrerinnen und Lehrer. 1977 wurden dann probeweise auch die ersten Mädchen in der Oberschule aufgenommen. Waren es anfangs nur Vereinzelte, ist inzwischen ziemlich genau die Hälfte der Schülerschaft weiblich. Und seit 2013 gibt es sogar einen eigenen Mädchentrakt im Internat und Schülerinnen können somit auch im Haus übernachten. Überhaupt hat sich der Wohnbereich der Schüler im Lauf der Zeit stark verändert. Aus den wenigen großen Schlafsälen und Gemeinschaftsbädern wurden 6-, 4- und 2 Bettzimmer mit eigenen Nasszellen. Neben der 2005 neu errichteten modernen Turnhalle gibt es heute auch Fitness- und Freizeiträume und natürlich auch Musikübungsräume für die Schüler der seit 1996 bestehenden Musikmittelschule, die neben dem regulären Unterricht auch eine theoretische und praktische musikalische Ausbildung bietet. So gesellte sich zum Knabenchor 1999 auch ein Mädchenchor. Beide Chöre verfügen über ein beachtliches Repertoire und treten im Namen von Wettbewerben und kleineren Konzertreisen im In- und Ausland auf. Reisen stehen im Vincentinum, aber auch für die Nichtsänger auf dem Lehrplan. So werden seit etlichen Jahren neben kleineren Lehrausgängen auch regelmäßig mehrtägige Klassenfahrten nach Griechenland, Kampanien, Oberitalien und Polen organisiert. In den Speisesälen klappert, klirrt und schnattert es heute wohl ganz ähnlich wie früher. Allerdings hat sich der Menüplan in den vergangenen Jahren grundlegend geändert. Neben besonderen Ernährungsbedürfnissen, die Allergien, Unverträglichkeiten oder freiwilliger Verzicht auf tierische Kost mit sich bringen, wird heute bewusst auf einen gesunden und ausgewogenen Speiseplan geachtet, den man vorab auf der Homepage einsehen kann. In den Anfangsjahren, sicherlich undenkbar, gibt es heute sogar eine von den Schülern selbst geführte Hausbar, die verschiedenen Veranstaltungen wie Lesungen und Diskussionsabenden einen angenehmen Rahmen gibt. Es ist ein lebendiges Haus, im heurigen Festjahr vielleicht noch ein bisschen lebendiger als sonst, denn es sind zahlreiche Aktivitäten geplant, die diesen runden Geburtstag rahmen. Offizieller Auftakt und zugleich erster Höhepunkt ist der große Festakt am 28. Oktober. Aber auch ohne besonderen Anlass lässt sich bei einem Besuch zweifellos erkennen, dass hier nichts stillsteht, abgesehen vielleicht von der Grundlage der Bildungsarbeit, die nach wie vor von einem christlich-humanistischen Weltbild ausgeht. Und so zeigt sich, dass das Bollwerk nach innen genauso gut wirkt wie nach außen. Es bietet Schutz und schafft Sicherheit, indem es junge Menschen zu Offenheit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein erzieht.
Toblach, Altarweihe. Am Altar berühren sich Himmel und Erde. Am 2. Oktober feierte Bischof Ivo Muser mit Ortspfarrer Josef Gschnitzer sowie den beiden aus dem Ort stammenden Priestern Franz Santer und Franz Zituri in der Pfarrkirche zum heiligen Johannes dem Täufer in Toblach den Dankgottesdienst für die umfassenden Restaurierungsarbeiten und weihte den neuen Altar. Die Monate vor der Beendigung der Restaurierungsarbeiten waren ein regelrechter Kraftakt und eine logistische Herausforderung für die Verantwortlichen der Arbeiten und die verschiedenen Unternehmen. Die barocke Kirche, die auf Plänen von Baumeister Rudolf Schraffel zurückgeht, wurde in nur 3 Jahrzehnten Bauzeit von 1769 bis 1771 auf den Fundamenten der Vorgängerkirche errichtet. Nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten Anfang der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts war eine neuerliche Sanierung unumgänglich. Neben einer statischen Generalsanierung und Verstärkungsmaßnahmen des Dachstuhls waren es vor allem die Reinigungsarbeiten der barocken Fresken von Franz Anton Zeiler, die stark verrußt und verschmutzt waren. Um Ruß- und Schmutzbildung zu minimieren, wurde das Heizsystem erneuert und optimiert. Zu den wesentlichen Einschnitten gehörte die Neugestaltung des Altarraumes. Die bisherige Altarraumgestaltung erfüllte zwar weitgehend die liturgischen Anforderungen nach dem Konzil, stellte aber letztendlich ein Provisorium dar. Die liturgischen Orte sollten in ihrer Bedeutung stärker hervorgehoben und entsprechend würdevoll gestaltet werden. Aus einem geladenen Ideenwettbewerb ging der Künstler Thaddäus Salcher als Sieger hervor. Es war vor allem die schlichte, aber dennoch präsente Gestaltung, das stimmige Konzept und die Qualität der Arbeit, die das Preisgericht überzeugte. Dabei ist im ersten Moment gerade die Materialwahl ungewöhnlich. Salcher hat sich zur Fertigung von Ambo und Altar für Cortenstahl mit seiner rostigen Oberfläche entschieden. Dieser Baustahl, der im Architektur-, aber auch Künstlerbereich beliebt ist, findet in erster Linie im Außenbereich Verwendung, weil er besonders wetterbeständig und langlebig ist. Diese beiden Eigenschaften können im übertragenen Sinn auf das Wirken Gottes und die frohe Botschaft hinweisen. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Ebenfalls als sehr beständig, dauerhaft und strapazierfähig gilt das Nussbaumholz, aus dem der Priestersitz und die Sedilien gefertigt sind. In ihrer ungleichmäßigen Färbung fügen sie sich harmonisch in den Kirchenraum ein und stellen mit ihrem rötlichen Schimmer wiederum einen Bezug zu Altar und Ambo sowie dessen Materialität her. Charakteristisch für den veredelten Cortenstahl ist die rote Patina, die vor allem beim Altar sehr stark hervortritt. Rot ist die Farbe der Liebe Gottes zu den Menschen.
Professor Gronemeyer zu den drei großen Krisen unserer Zeit und deren Auswirkungen. Kein Platz für die Schwachen. Die Leistungsgesellschaft gerät in Krise und scheint zu bröckeln. Was bedeutet dies aber für die Schwachen in der Gesellschaft? Dieser Frage ist der bekannte deutsche Theologe und Soziologe Professor Reimer Gronemeyer bei einem Vortrag unter dem Motto »Die Schwachen zuerst« im Bozner Walterhaus nachgegangen. Schon gleich in seiner Einführung wies Professor Gronemeyer darauf hin, dass das Thema unendlich wichtig und schwierig sei, um angesichts dessen am Ende zur Erkenntnis zu gelangen, dass er lediglich durch das Thema gestolpert sei. Für Gronemeyer ist die Gegenwart sehr komplex. Wir leben in einer Zeit, in der alles, was uns sicher schien und woran wir geglaubt haben, ins Wanken gerät. Die Forderung, die Schwachen zuerst, die Gronemeyer auch als Titel für sein jüngstes Buch gewählt hat, sei doppeldeutig. Zum einen besage sie, dass die Schwachen die Ersten sein sollten, die in schwierigen Situationen gerettet werden müssten. Andererseits habe man gerade bei Corona erlebt, dass es genau in die entgegengesetzte Richtung gelaufen sei und schnell Triagekonzepte ausgearbeitet worden seien. Gronemeyer umriss die Ausgangslage mit klaren Worten. Wer in einer Leistungsgesellschaft den Anforderungen nicht gewachsen sei, wer nichts leiste, werde an den Rand gedrängt. Das ist eine Bedrohung für die Schwachen, konstatierte er. Die heutige Gesellschaft sei gegenüber der Not und Armut, vor allem jener in Afrika, blind. In diesem Jahr gab es in Deutschland mehr Fernsehminuten zu Fußball als über die Situation im globalen Süden, kritisierte er und sprach dabei von einem totalen Missverhältnis. Auch sei mehr über die britische Königsfamilie berichtet worden als über die Hungersnot in Äthiopien. In den vergangenen Jahren sind dort durch den Bürgerkrieg Hunderttausende zu Tode gekommen. 40.000 Frauen wurden vergewaltigt. Davon hört man bei uns nichts. Die Schwachen haben laut Gronemeyer keinen Platz in unseren Medien und vielleicht auch nicht in unseren Herzen. Er verwies anschließend auf drei große Krisen, die die Gesellschaft mit vermutlich verheerenden Auswirkungen auf die Schwachen treffen werden. Als erstes nannte er den Pflegenotstand in Mitteleuropa, der sich zu einer Pflegekatastrophe entwickeln wird. Gronemeyer machte diese Einschätzung auch an Zahlen fest. Bis 2030 fehlen aufgrund der mangelnden Pflegekräfte allein in Deutschland 500.000 Pflegeplätze. Wir sind kurz davor, gegen eine Betonwand zu fahren, weil das Konzept der professionellen bezahlten Dienstleistung an die Grenzen seiner Möglichkeiten stößt. Für den Soziologen gilt es deshalb, sich über andere Wege Gedanken zu machen. Es wird ein schmerzlicher Bruch, aber dieser hilft uns vielleicht dabei, uns als Gesellschaft in Anknüpfung an das, was wir als Nächstenliebe bezeichnen, wieder zu erfinden. Düstere Zukunftsszenarien entwarf Rainer Grönemeyer hinsichtlich der zweiten Krise, der Klimakrise. Diese werde die Fundamente unserer Gesellschaft in Frage stellen. Studien hätten ergeben, dass im Jahre 2084 die Sommer in einigen Teilen der Welt so heiß werden, dass das Leben für alte Menschen dort unerträglich wird. Hier kommt das Thema des assistierten Suizids ins Spiel, folgerte Grönemeyer, für den die Nachfrage nach Sterbehilfe in einer derartigen Situation die naheliegende Antwort ist. Viele alte Menschen, vor allem in Pflegeheimen, hätten das Gefühl, zur Last zu fallen. Der assistierte Suizid ist laut meinem Gefühl die gesellschaftliche Antwort auf dieses Problem, betonte Grönemeyer. Es sei gefährlich, was hier geschieht. Zu guter Letzt verwies er auf die Wohlstandskrise. Er selbst, Jahrgang 1939, hat nach schrecklichen und entbehrungsreichen Kindheitsjahren Jahrzehnte des Wohlstands und Friedens erlebt. Jetzt, wo ich mich in meinen 80er Jahren befinde, dreht es sich wieder um. Die heutige Zeit, in der nicht mehr alles auf der Wachstumsebene läuft, bringt viele Schwache hervor. Grönemeyer bezeichnete es als unübersehbares Phänomen, dass sich die Eliten in Sicherheit bringen, sich einigeln und die Schwachen untergehen lassen. Aufgrund der Klimakrise sitzen bereits jetzt viele Menschen in Afrika auf ihren Koffern. Was wird Europas Christenheit machen, wenn die Zahl der Menschen, die fliehen müssen, ins Millionenfache wächst? Dann steige, so Grönemeyer, auch der moralische Druck. Keinesfalls kann für ihn die Antwort darauf sein, dass uns diese Menschen nichts angehen. Er selbst habe die Hoffnung, dass sich nicht die Stärke durchsetzt, sondern die Überzeugung, dass in der Schwäche das Glück, die Menschlichkeit und alles, was wir ersehnen, liegt. Noch sind wir aber weit davon entfernt. Wir leben in einer jugendbesessenen Gesellschaft, in der das Wissen der Alten nichts zählt. Die große Frage für Grönemeyer ist, wie sich die Krisen auf die Schwachen auswirken. Ich hoffe, dass die Ratlosigkeit angesichts dieser schwierigen Frage der Notausgang zu einer Gesellschaft der Nächstenliebe ist.
St. Pauls, Äbtissinnenbenediktion, ein historischer Moment. Für das Kloster Mariengarten war es ein historisches Ereignis. Am vergangenen Samstag fand in der Klosterkirche die Benediktion von Äbtissin Schwester Benedikta Gurschler statt. Sie war am 7. September von ihren Mitschwestern zur Nachfolgerin von Schwester Irmengard Senona gewählt worden, die als Äbtissin ihr Amt niedergelegt hatte. Die Benediktion wurde von Mauro Giuseppe Lepori, Generalabt des Zisterzienserordens, vorgenommen. Dem Gottesdienst stand Diözesanbischof Ivo Muso vor. Mauro Giuseppe Lepori war vor kurzem beim Generalkapitel des Zisterzienserordens in Rom als Generalabt bestätigt worden. Schwester Benedikta Gurschler ist die vierte Äbtissin des Klosters, das 1914 zur Abtei erhoben wurde. Sie trat 1968 ein, wurde 1969 eingekleidet und legte 1973 ihre ewige Profess ab.
Die Domschatzkammer Bozen hat eine Sonderausstellung. Zwei Schwerpunkte. Geschichte in anschaulicher Weise kennenzulernen, ist immer eine Bereicherung. In der Schatzkammer des Domes zu putzen, gibt es dazu nun Gelegenheit. Bis Pfingsten ist dort nämlich eine interessante Sonderausstellung mit zwei thematischen Schwerpunkten zu sehen. Es handelt sich um eine Würdigung des vor 2 Jahren verstorbenen Bozner Altdekans Kanonikus Johannes Neusternick und andererseits um eine Ausstellung liturgischer Gewänder. Johannes Neusternick war insgesamt 18 Jahre lang Dekan der Dompfarre und hat diese nicht nur seelsorglich, geistlich und menschlich geprägt, er verfügte zudem über ein großes Kunstverständnis. Er hat in besonderer Weise für die Erhaltung und Pflege der kirchlichen Kunstschätze, der liturgischen Geräte und Gewänder sich eingesetzt. So war er auch der Ideengeber und Urheber der Domschatzkammer. Und zum Dank und zu seiner Würdigung werden nun persönliche Gegenstände gezeigt, die mit seinem Priesterleben im Zusammenhang stehen. Im Rahmen der Sonderausstellung sind zudem alte, teilweise sehr wertvolle Paramente zu sehen. Auf Schautafeln werden deren Ursprung und die Verwendung dieser Gewänder erklärt und veranschaulicht. Dies ist umso wichtiger, dass sie heute kaum bekannt oder vielfach in Vergessenheit geraten sind. Die Domschatzkammer Bozen am Pfarrplatz 27 ist von Dienstag bis Samstag jeweils von 10 Uhr bis 12.30 Uhr geöffnet.
Seliger Heinrich von Bozen, ein Bild mit interessanten Details. In der Sonderausstellung Wer glaubt, wird selig, rund um den seligen Heinrich, sind auf Schloss Runkelstein mehrere Darstellungen des Seligen zu sehen. Darunter ist auch ein Stich aus dem 18. Jahrhundert, das sich etwas von den anderen Bildern unterscheidet und nebenbei ein Ereignis in der Geschichte des Bozner Franziskanerklosters dokumentiert. Der selige Heinrich steht als Halbfigur vor einem großen Bozner Wappen, dessen Stern gleichzeitig die Strahlenaureole des Seligen darstellt. Die Figur ist von einem Rahmen aus Fruchtgehängen umgeben, die von oben herab von 2 Putten aus ihren Füllhörnern gestreut werden. Dazwischen wechseln sich gerahmte Szenen aus dem Leben des Heinrich mit Darstellungen eines Schmiedes ab, der einen Stern schmiedet. Die einzelnen Szenen sind von kurzen Versen begleitet, die sich reimen. Oben in der zentralen Kartusche wird der selige Heinrich aus Bozen in Tirol vorgestellt. Der Lichtstrahl der Heiligkeit, verstorben am 10. Juni 1315 und begraben im venezianisch regierten Treviso, berühmt durch viele Wunder. Um den Kopf des Seligen zwischen den Strahlen des Bozner Sterns ist zu lesen, ex hoc sidere natus, geboren aus diesem Stern, also in der Stadt Bozen. Unterhalb des zentralen Rahmenbildes gibt ein Chronogramm das Datum für die Entstehung des Stiches an. Die hervorgehobenen Buchstaben, die gleichzeitig als römische Ziffern gelesen werden können, ergeben zusammengezählt das Jahr 1727. Unten links am Rand des Bildfeldes finden sich die Angaben zum Zeichner und Drucker. Gezeichnet von Anton Gassner, gestochen von Johann Georg Schauer in Augsburg. Von Hand wurde später noch das Datum 23. Juli 1818 hinzugefügt. In der Klosterchronik sind der Stich und die Diskussionen der Thesen mit dem Datum 24. Mai 1728 eingetragen. Der Chronist berichtet, dass er selbst nach Augsburg gefahren sei, um die Kupferplatte abzuholen und sie dem Bozner Stadtmagistrat zu überreichen. Unter dem Bild sind in einem breiten Textstreifen die 50 Thesen vorgestellt. In der Mitte kündigt eine Kartusche die öffentliche Diskussion an, die im Bozner Franziskanerkloster stattfinden soll. Auch hier wird wieder auf den Stern angespielt. Es geht um einen theologischen Stern, der mit der Pfeile des mittelalterlichen Theologen Johannes Scotus in 50 Strahlen, den Thesen, ausgearbeitet wurde und nun unter dem Bozner Stern vorgestellt werden soll. Zur Erbauung und in Dankbarkeit gegenüber der wortreich belobigten Bozner Bürgerschaft, die das Kloster immer wieder finanziell unterstützt hat. Als Prüfungspräsident tritt der Prior des Klosters, Anacletus Weiler, auf. Die beiden jungen Theologen, die die Thesen verteidigen werden, heißen Martin Purkmann und Franz Borgia Gruber. Laut den Aufzeichnungen im Bozener Franziskanerkloster sind beide jungen Postulanten im Jahr 1703 geboren und haben später selbst als Lektoren Theologie unterrichtet. Purkmann oder Burgmann aus Innichen starb 1751 in Schwarz. Franz Gruber von Zugliburg aus Lana 1771 in Hall. Letzterer hat später selbst Predigten und theologische Schriften drucken lassen, darunter eine Festpredigt anlässlich der Geburt des Thronfolgers Josef II. 1741. Hätte der Franziskaner gewusst, wie der Neugeborene einmal auf dem Kaiserthron mit Klöstern und Orden zu verfahren gedachte, wer weiß, ob er ihm diese Ehre erwiesen hätte. Anaklet Weiler hingegen lebte von 1690 bis 1767 und war zweimal Prior der Klostergemeinschaft in Bozen. Interessant ist, dass Heinrich hier ganz selbstverständlich als Seliger bezeichnet wird, auch wenn seine offizielle Beatifikation durch die Kirche in Rom erst 1750 stattgefunden hat. Heinrich, um die Mitte des 13. Jahrhunderts in Bozen geboren, starb 1315 im Rufe der Heiligkeit in Treviso, wo er im Dom begraben wurde. Nach einer Zeit der großen Bekanntheit geriet er für mindestens 3 Jahrhunderte praktisch in Vergessenheit. Erst im 17. Jahrhundert wurde er wiederentdeckt, 1750 offiziell selig gesprochen und als Stadtpatron für Bozen gewählt. 1759 wurde eine Armreliquie aus Treviso nach Bozen transferiert, die heute in dem silbernen Glasschrein im Bozner Dom ausgestellt ist.
Brixen, Tagung des katholischen Forums. Genug ist genug. Genug ist genug. Womit hören wir auf? Worauf hören wir? So lautete der Titel einer Tagung in der Brixner Cusanusakademie, die vom katholischen Forum durchgeführt wurde. Den Reigen der Vorträge eröffnete die Sozial- und Erziehungswissenschaftlerin Marianne Grunemeyer. Sie betonte, dass man den Titel der Veranstaltung auch abändern könnte, und zwar in »Es reicht«. Dieser Titel ist durchaus zweideutig zu verstehen, nämlich als ein anklagendes Wort, aber auch in dem Sinne, dass für alle Menschen genug vorhanden ist. In diesem Zusammenhang sprach sie auch von der Kunst des Aufhörens, die auch befreiend sein kann. Es ist die Einsicht, dass es so nicht weitergehen kann, und zwar in allen Lebensbereichen. Das Aufhören atmet den Duft der Freiheit, so Grunemeyer. Isabella Bruckner und Josef Stricker knüpften in ihren Vorträgen an die Ausführungen von Grunemeyer an, ausgehend von der Forderung auf die Zeichen der Zeit hören, die Zeichen der Zeit erkennen, beleuchteten sie die doppelsinnige Frage nach dem Aufhören in Bezug auf Kirche bzw. Gesellschaft. Die Theologin Bruckner wies darauf hin, dass das Hinhören am Anfang der Gottesbeziehung steht. Diesem Zuhören komme eine ganz besondere Bedeutung zu, auch in der Kirche. Die Referentin stellte einen Bezug zur Weltsynode her. Papst Franziskus sei es ein Anliegen, offen zu sein. Denn das Zuhören ist mehr als nur das Hören. Es wäre wichtig, dass es zu einem wechselseitigen Hören komme, bei dem jeder etwas lernt. Für Bruckner bedeutet Synodalität ein gemeinsames Gehen, ein Aufbrechen tradierter Strukturen. Dabei spielt auch eine gewisse Pluralität eine Rolle, wobei die Kirche auch die Nichtglaubenden in den Dialog mit einbeziehen sollte. Es gibt Stimmen, die wir nicht verachten sollten. So schaffen wir eine offene, solidarische Kirche, so Bruckner. Für die Referentin ist das Hören eine Grundtugend für ein waches Leben. Das Hören ist auch die Essenz des Gebetes. Den gesellschaftspolitischen Aspekt des Tagungsthemas beleuchtete der langjährige geistliche Assistent des KVW, Josef Stricker. Er gab einleitend einen Überblick über die politische und soziale Entwicklung Südtirols vom Zweiten Weltkrieg bis heute, wobei er hervorhob, dass unser Land in den vergangenen Jahrzehnten einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt habe, mit all den positiven und negativen Auswirkungen. Er bemängelte, dass die Südtiroler Gesellschaft fast nur mehr in ökonomischen Begriffen beschrieben wird. Stricker sieht Südtirol in einer Wachstumsfalle. Die negativen Folgen des rein ökonomischen Denkansatzes sind gravierend, so Stricker. Der Referent kritisierte auch den Missbrauch des Begriffes Nachhaltigkeit. Jede Nachhaltigkeitsrhetorik ist ein Etikettenschwindel. À la Lange werden wir um das Thema Verzicht nicht herumkommen. Damit der Umbau der Gesellschaft gelingen kann, brauche es laut Stricker Politiker und eine mutige Zivilgesellschaft, die den Bürgern den Ernst der Lage erklären und die auch bereit sind, unpopuläre Maßnahmen mitzutragen. Alte Ideen müsste man wieder mehrheitsfähig machen. Solidarität, Gemeinwohl und Gleichheit. Für diese drei Kernideen brauchen wir eine breite Allianz. Der Individualismus hat seine große Zeit hinter sich. Seine Kraft ist weitestgehend erschöpft, so Stricker. Abgeschlossen wurde die Tagung mit einer Podiumsdiskussion zum Thema Maß und Genügsamkeit als Kennzeichen eines zukunftsfähigen Lebensstils. Wie geht das? Diskussionsteilnehmer, Teilnehmerinnen waren Brigitte Knell, Katholische Aktion Österreichs, Katja Engel, SKJ, Florian Kronbichler, Journalist und die Landtagsabgeordnete Magdalena Amhof.
Dorftirol, Hoffnung fürs Johanneum. In Dorftirol befindet sich ein ortbildprägendes und denkmalgeschütztes Gebäude, das seit 20 Jahren leer steht. Vor über 100 Jahren wurden der Bau von der Architekten Musch und Luhn aus Meran als Waisenhaus für den Tiroler Vorarlbergerischen Kapuzinerorden errichtet. Zwei Jahrzehnte nach seiner Errichtung zog das bischöfliche Knabenseminar Johanneum in das Gebäude ein, von dem es auch seinen Namen erhielt. Namensgeber war Herr Johann Nepomuk von Tschiederer, von 1834 bis 1860 Fürstbischof von Trient. Über 7 Jahrzehnte lang wurde die kirchliche Schule mitsamt Schülerheim geführt. Doch der Wandel der Zeit führte zu immer weiter sinkenden Schülerzahlen, sodass um die Jahrtausendwende zuerst die hauseigene Schule und schließlich auch das Heim schließen mussten. Seit über 20 Jahren befindet sich der Komplex nun im Leerstand, dem Verfall preisgegeben, obwohl die bischöfliche Kurie ihn schon vor 15 Jahren verkaufte und es bereits mehrere Umbauprojekte gab, deren Realisierung allerdings an verschiedenen Punkten gescheitert ist. Die Jungarchitektin Nathalie Kofler aus St. Martin Passaia hat das Johanneum als Thema der Masterarbeit an der Technischen Universität Graz gewählt, um Ideen zur Benutzung des leerstehenden Gebäudes zu fördern. Die Masterarbeit ist der Versuch, die oben angeführten Punkte zu identifizieren, sie zu bewerten und sie schließlich als Chance wahrzunehmen, dem Johanneum eine neue Zukunft zuzuschreiben. Eine Umgestaltung kommt laut Kofler nicht umhin, sich mit seiner besonderen Lage, seinem Wert als historisches, denkmalgeschütztes Gebäude und seinem ausdrucksstarken, symbolhaften Charakter auseinanderzusetzen. Die von Kofler geplante Reha-Einrichtung für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen profitiert zum einen von der etwas abgeschiedenen, naturnahen Lage des Gebäudes und folgt seiner Nutzungshistorie als Haus für Kinder. Die neue Nutzung verlangt nach einigen Umgestaltungen, damit auch die Architektur des Bestandes an die Bedürfnisse von Kindern sowie an zeitgemäße Standards angepasst werden kann. Aus diesem Grund setzt sich die Arbeit auch mit der Frage des Denkmalschutzes auseinander und versucht, den Denkmalwert des Johanneum gezielt zu definieren, um so die geplanten Eingriffe in die Bausubstanz zu rechtfertigen. Die Studentin konnte für ihre Forschung betreffend den Bau und die Geschichte des Gebäudes auf die Archivbestände des Diözesanarchivs in Brixen zurückgreifen, die ihr die Direktorin Erika Kustatscher zur Verfügung gestellt hatte. Ebenso behilflich war der langjährige Schuldirektor Hans Kollmann. Die Masterarbeit kann den Verantwortlichen für Kultur- und Gesundheitswesen in Südtirol eine wertvolle Entscheidungshilfe zur weiteren Nutzung des beachtenswerten Gebäudes bieten.
Die Welt und wir.
China. Xi Jinping vom Machthunger zerfressen. Chinas Xi Jinping hat sich alle Macht gesichert. Doch das Land hat gewaltige Probleme und deswegen könnte der chinesische Partei- und Staatschef etwas sehr Gefährliches tun. China ist binnen weniger Jahrzehnte zu einer Weltmacht aufgestiegen. Es ist heute der einzige ernstzunehmende Konkurrent der USA. Ob Asien, Afrika, Lateinamerika oder Europa, auf jedem Kontinent spielt China eine gewichtige Rolle. Partei- und Staatschef Xi Jinping reicht das aber nicht. Er hat erklärt, dass sein Land in wenigen Jahren schon die USA als größte Wirtschaftsmacht der Welt ablösen wird. Doch damit wird es wohl nichts werden. Und das hat vor allem mit Xi Jinping zu tun. Der Mann hat sich soeben auf dem Parteikongress der Kommunistischen Partei alle Macht gesichert. Nur einer vor ihm war so mächtig, Mao Zedong, der Gründer der chinesischen Volksrepublik. Xi Jinping ist ein echter, moderner chinesischer Kaiser. Alles soll sich seinem Willen fügen, auch die Wirtschaft. Das hat er jüngst zum Beispiel an dem Unternehmer Jack Ma klargemacht. Ma ist Gründer von Alibaba, einem der größten und profitabelsten Internetunternehmen der Welt. Die kommunistische Partei, sprich Xi Jinping, hat Ma die Flügel gestutzt. Es wurde eine Reihe von Gesetzen erlassen, die die Privatwirtschaft an die Kandare nehmen. Das Schicksal von Jack Ma hat eine abschreckende Wirkung. Es wirkt demotivierend auf jede unternehmerische Aktivität. Das ist auch so gewollt. Niemand soll auf die Idee kommen, die kommunistische Partei herausfordern zu wollen. Xi Jinping muss wissen, dass es nicht gut für die wirtschaftliche Dynamik ist, wenn die Politik sich mit Willkür einmischt. Aber es ist ihm offensichtlich egal. Er ist vom Machthunger zerfressen. Dabei müsste er jetzt schon sehen, dass seine Politik für die chinesische Bevölkerung schwerwiegende Folgen hat. In den großen Städten haben nach seriösen Schätzungen heute schon an die 20% der jungen Menschen keine Arbeit. In China selbst hat sich eine gewaltige Immobilienblase entwickelt, die bald schon platzen könnte. Viele Chinesen sind hoch verschuldet. Shanghai, die moderne Vorzeigemetropole Chinas, ist praktisch zum Erliegen gekommen. Denn Xi Jinping hat über die 26 Millionen Einwohner zählende Stadt einen harten Lockdown verhängt. Die Menschen wurden buchstäblich über Monate eingesperrt. Sie mussten in dieser Zeit täglich gegen Hunger kämpfen, weil sie nicht an Lebensmittel kamen. In Shanghai hat sich viel Wut gegen die kommunistische Partei aufgestaut. Man könnte also zusammenfassend sagen, Xi Jinping sitzt auf einem brodelnden Vulkan, von dem niemand sagen kann, ob und wenn ja, wann er ausbrechen wird. Aber sicher ist, die Situation ist nicht so stabil, wie es scheint. Xi Jinping müsste auch das wissen. Doch er hat eine Möglichkeit, von all diesen Problemen abzulenken. Taiwan, die Insel, die sich seit 1948 zu einer Demokratie entwickelt hat, betrachtet China als integralen Teil seines Staatsgebietes. Früher oder später soll es dem chinesischen Staatskörper wieder einverleibt werden, wenn nötig mit Gewalt. Das hat Xi Jinping mehrmals gesagt. Und es steht zu befürchten, dass er seine Drohung wahrmachen wird. Je stärker er unter Druck gerät, desto früher wird er seine Armee in Marsch setzen.
Italien. Meloni muss kompromissfähig sein. Die neue italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat vergangene Woche ihre erste Auslandsreise angetreten. Sie fuhr nach Brüssel, in die Hauptstadt der Europäischen Union. Was ist davon zu halten? Es ist kein Geheimnis, dass Giorgia Meloni ein distanziertes Verhältnis zur Europäischen Union hat. In ihrer inzwischen doch schon langen politischen Karriere, die 45-Jährige trat im Alter von 15 Jahren dem MSI bei, hat sie die EU immer wieder heftig attackiert. Darüber muss man sich nicht wundern, Meloni ist eine Nationalistin, eine Politikerin, die, wie sie es selbst immer sagt, die Interessen ihrer Nation Italien über alles stellt. Das war auch eine der wichtigsten Botschaften in ihrem Wahlkampf. Sie wird Italien in Europa wieder Geltung verschaffen. Doch viel Geld kommt aus Brüssel. Das klang für Beobachter des politischen Betriebs seltsam. Denn Italien ist in den vergangenen Jahren innerhalb der EU durchaus mit viel Respekt behandelt worden. Ein Beispiel, über 200 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU fließen Richtung Rom. Kein anderes Land erhält so viel Geld wie Italien. Das hat seine guten Gründe, denn Italien hat wie kein anderes europäisches Land unter der Corona-Pandemie gelitten. Und trotz dieser aktiven, greifbaren Solidaritätsbekundung Europas kam Meloni mit ihren Attacken gegen die EU gut bei ihren Wählern an. Immerhin schenkten ihr 26% der wählenden Italiener ihre Stimme. Deswegen stellt sich nach der Vereidigung zur Ministerpräsidentin die Frage, wie wird sie nun mit der EU umgehen? Wird sie weiter im Modus des Angriffs bleiben oder wird sie andere Töne anschlagen? Antworten bekam man vergangene Woche. Meloni hat ihre erste Auslandsreise ausgerechnet nach Brüssel unternommen. Dieser Antrittsbesuch hat einen hohen symbolischen Charakter, denn ihre Entscheidung machte deutlich, dass die EU ihr sehr wichtig ist und dass sie um gute Beziehungen zu den Spitzen der Union bemüht ist. In Brüssel selbst trat sie zahm auf, so zahm, dass viele italienische Medien ihren Stil schon mit dem ihres Vorgängers Mario Draghi verglichen. Und Draghi ist ein überzeugter Europäer, der weitum Respekt genießt. Melonis Auftritt zeigt vorerst einmal, dass sie sehr wohl weiß, dass es eine Sache ist, auf den Bänken der Opposition zu sitzen und eine andere zu regieren. Wer regiert, hat mehr Verantwortung. Wer regiert, der ist eingebunden in bestehende Institutionen, wie die EU eine ist. Meloni muss nicht nur die Interessen Italiens berücksichtigen, sie muss auch die Interessen der anderen europäischen Nationen im Blick haben, wenn sie etwas durchsetzen will. Das heißt, schlicht und einfach, sie muss kompromissfähig sein. Und ob sie das ist, das wird sich in den nächsten Wochen zeigen, denn es gibt viele drängende Themen auf ihrer und der europäischen Agenda: Klimakrise, Inflation, Energiepreise, Krieg und Migration. Nach ihrem Antrittsbesuch in Brüssel hat Meloni den Eindruck hinterlassen, dass sie eines begriffen zu haben scheint: den Interessen der italienischen Nation ist am besten gedient, wenn man sich innerhalb der EU mit den anderen Europäern abstimmt und eine gemeinsame Politik entwickelt.
Kirche in der Welt.
Papst Franziskus reist zum zweiten Mal nach Arabien. Brücken weiter stärken. Mit einer Reise nach Bahrain will Papst Franziskus seine Brücken zur islamischen Welt weiter stärken. Vom 3. bis 6. November besucht er das Inselkönigreich am Persischen Golf und wird damit nach Abu Dhabi 2019 zum zweiten Mal auf der arabischen Halbinsel zu Gast sein. Unmittelbarer Anlass für die 39. Auslandsreise im Pontifikat von Franziskus ist das unter der Patronanz von König Hamad bin Isa al-Khalifa stattfindende Bahrain Forum vor Dialog. Der Papst will am 4. November an der Abschlussfeier der Konferenz, zu der 200 Religionsführer, Wissenschaftler und andere Persönlichkeit erwartet werden, teilnehmen. Mit einer Messe im Nationalstadion, einem ökumenischen Friedensgebet und einer Jugendbegegnung steht der Papstbesuch aber auch im Zeichen der Stärkung der Ortskirche. Auf rund 80.000 wird die Zahl der Katholiken in Bahrain geschätzt, bei einer Gesamtbevölkerung von 1,7 Millionen. Für sie, aber auch für viele der Katholiken in den anderen Teilen der arabischen Halbinsel, werde mit dem Papstbesuch ein Traum wahr, sagte der für Bahrain zuständige Bischof Paul Hinder im Vorfeld der Reise. Diese werde nicht nur den Glauben der Katholiken in der Region stärken, sondern auch die Rolle des Papstes als Friedensstifter, so der Bischof. Franziskus werde seinen Aufruf zur interreligiösen Harmonie und zur Geschwisterlichkeit unter allen Menschen wiederholen. Das ist in diesem von Konflikten zerrissenen Teil der Welt sehr wichtig. Die Wahl Bahrains sei zudem ein starkes Signal an das schiitische Universum, das im Königreich Bahrain die Bevölkerungsmehrheit stellt, wiewohl die Führung des Landes fest in den Händen einer sunnitischen Monarchie liegt. Offizielles Motto der Reise ist ein Zitat aus dem Lukasevangelium: Und auf Erden ist Friede bei den Menschen seiner Gnade. Laut dem vom Vatikan veröffentlichten Reiseprogramms steht zu Beginn ein Höflichkeitsbesuch bei König Hamad im Sakir-Palast. Der 4. November steht zunächst im Zeichen des Bahrain-Forum vor Dialog. Das insgesamt zweitägige Forum wird vom Obersten Rat für islamische Angelegenheiten in Bahrain in Zusammenarbeit mit dem Ältestenrat der Muslime organisiert. Gesprochen werden soll laut Veranstaltern über Themen wie das globale Zusammenleben, die Rolle von Religionsführern bei der Bewältigung aktueller Herausforderungen und den weltweiten interreligiösen Dialog für den Weltfrieden. Zu den Grundlagen gehört dabei auch das vom Papst Franziskus und Al-Azhar Großimam Ahmed Al-Tayeb 2019 in Abu Dhabi unterzeichnete Dokument zur Geschwisterlichkeit aller Menschen. Der Papst nimmt an der Abschlussfeier der Konferenz teil. Der zweite Teil des Papstbesuchs ist insbesondere der Begegnung mit den Katholiken Arabiens gewidmet. Zu einer Messe im Nationalen Stadion werden laut Organisatoren 28.000 Menschen erwartet, darunter auch 2.000 Gläubige aus Saudi-Arabien. Am Nachmittag trifft Franziskus mehrere hundert Schülerinnen und Schüler der einzigen katholischen Schule des Landes. Geführt wird die Herz-Jesu-Schule von den Schwestern der Apostolischen Karamellgemeinschaft.
Quergedacht.
Im Luxus der Touristenoase Sharm el-Sheikh findet derzeit ein Gipfeltreffen der Vereinigten Nationen statt, das schlicht der Rettung des Planeten dient. Die x-te Weltklimakonferenz ist mit dramatischen Daten zum Klimawandel konfrontiert, der jetzt schon weite Gebiete unbewohnbar macht. Inselheimaten versinken im Meer, fruchtbare Gebiete dürren aus, Menschen in Küstengebieten werden von Überschwemmungen und Sturmfluten aus ihren Wohnungen vertrieben, während sich der Rest der Welt noch in Sicherheit wiegt und munter an jenem Energieverbrauch und Massenkonsum festhält, der die Klimaerwärmung antreibt. In Paris fand vorige Woche eine Tagung der UN-Bildungsorganisation UNESCO zur Frage statt, welches Wissen für eine nachhaltige Zukunft nötig ist. Beeindruckend, wie aus aller Welt kreative Anstöße und engagierte Projekte vorgestellt wurden. Allein das nötige Wissen gibt es längst. Woran es fehlt, ist das konsequente Handeln. Erschütternd, wie eine Gattung, die sich Sapiens nennt, trotz besseren Wissens unbeirrt, geleitet von Bequemlichkeiten und Gewohnheiten, ihren eigenen Untergang betreibt. Was es bräuchte, wären Akte internationaler Solidarität, ohne Wenn und Aber. Angesichts einer Weltpolitik, die stattdessen Atombomben bastelt, bleibt fast nur die Hoffnung auf ein Wunder.
Wort zum Sonntag.
Evangelium. Welch ein König! Die Mitglieder des Hohen Rates legen für Christus ein Zeugnis ab, auf das wenige Menschen Anspruch erheben können. Er war für andere Menschen da, bis zum letzten Atemzug. In jener Zeit verlachten auch die führenden Männer Jesus und sagten: Andere hat er gerettet, nun soll er sich selbst retten, wenn er der Christus Gottes ist, der Erwählte. Auch die Soldaten verspotteten ihn. Sie traten vor ihn hin, reichten ihm Essig und sagten: Wenn du der König der Juden bist, dann rette dich selbst. Über ihm war eine Aufschrift angebracht: Das ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, die neben ihm hingen, verhöhnte ihn: Bist du denn nicht der Christus? Dann rette dich selbst und auch uns. Der andere aber wies ihn zurecht und sagte: Nicht einmal du fürchtest Gott. Dich hat doch das gleiche Urteil getroffen. Uns geschieht Recht. Wir erhalten den Lohn für unsere Taten. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesus antwortete ihm: Amen. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein.
Das Wort zur Schrift von Benedetta Michelini. Am letzten Sonntag im Kirchenjahr lenkt der Apostel Paulus in seinem Brief an die Kolosser unseren Blick auf die Beziehung Jesu zu seinem Vater und zur ganzen Menschheit, ja zur gesamten Schöpfung. Gott wollte mit seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn hin zu versöhnen. In seiner grenzenlosen Liebe zu seinen Geschöpfen sendet Gott seinen Sohn, den Erstgeborenen, in die Welt, damit die Welt durch ihn gerettet werde, wie es im dritten Kapitel des Johannesevangeliums heißt. Am Christkönigssonntag werden wir so an jenen König, Christus, erinnert, der das Dienen zum Maßstab seines Handelns gemacht hat. Seine grenzenlose Liebe zu jedem Menschen hat ihn, den König, ans Kreuz geführt. Christus, der König, hat Frieden gestiftet am Kreuz durch sein Blut. So heißt es weiter in der Lesung des Christkönigssonntags. In dieser unter großen und kleinen Kriegen leidenden Welt setzt Christus, der König, ein neues Zeichen königlichen Seins. Seine versöhnende und vergebende Liebe, die sich gegen alle Machtdemonstrationen und Herrschaftsansprüche entschieden für Frieden und Gerechtigkeit einsetzt. Das Fest Christkönig erinnert uns somit an unseren Auftrag, so wie Christus, Friedensstifter und Friedensstifterin zu sein und uns heute mehr denn je für den Frieden einzusetzen. Pax et bonum.